Es kann keine Gesellschaft geben, komplett ohne Spaltung, aber es könnte eben zu einem Problem werden, wenn diese Spaltung immer weiter auseinandergeht. Also wenn es zu bestimmten Themen eben immer mehr Meinungen am Rand gibt und man entsprechend es immer schwieriger wird, miteinander ins Gespräch zu kommen, Kompromisse zu finden.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Guten Morgen und schön, dass ihr alle da seid. Ich bin Romance Jugendreporterin bei Salon 5 und ich sitze heute hier mit Felix Hormich. Und Felix, mich würde ja interessieren, was machst du eigentlich?
Also ich bin sogenannter wissenschaftlicher Mitarbeiter bei einem Forschungsprojekt, das heißt MIDEM. MIDEM steht für Mercator Forum für Migration und Demokratie und da schauen wir uns eben an, welche Folgen Migration eben auf unser Zusammenleben, auf die Demokratie, in der wir leben, haben, welche Herausforderungen dadurch entstehen, wie die im besten Fall auch irgendwie verhandelt und gelöst werden können. Und ich jetzt ganz persönlich bin in einem Forschungsteam, wo wir uns mit dem Thema Polarisierung, also gesellschaftlicher Spaltung, beschäftigen. Wir schauen uns an, wie gespalten ist eigentlich die Gesellschaft, was hat es eventuell für Folgen und oder kurz gesagt, warum hat man so das Gefühl, dass sich die Leute immer mehr untereinander gegenseitig mehr hassen?
Und ihr habt ja vor kurzem eine neue Studie rausgebracht. Aber bevor wir über die Studie reden, würde mich interessieren, warum habt ihr diese Studie überhaupt gemacht?
Wahrscheinlich, weil es halt eines der Hot Topics, also der heißen Themen in den Sozialwissenschaften ist. Nicht nur in Deutschland, sondern wahrscheinlich in der gesamten westlichen Welt. Stellen sich die Leute halt die Frage, wo kommt eigentlich das Gefühl her, dass die Leute sich gegenseitig immer feindseliger gegenüberstehen? Warum funktionieren eventuell Diskussionen, wo man früher das Gefühl hatte, dass sie funktionieren, nicht mehr? Und da hat halt die Sozialforschung, also der Bereich, in dem ich arbeite, unterschiedliche Methoden und Herangehensweisen herausentwickelt, um sich dieser Fragestellung ein bisschen anzunähern. Und wir machen das quasi für Deutschland. Und unser Unique Selling Point, sagt man da immer, ist quasi auch so, dass wir es vergleichen für mehrere europäische Länder machen. Also wir schauen uns nicht nur Deutschland an, wie es da aussieht, sondern wir schauen dann gleichzeitig auch noch, wie sieht es denn im Vergleich zu anderen Ländern aus? Weil meistens ist so ein einzelner Wert, den man sich anschaut, nicht unbedingt direkt zu interpretieren, sondern es ist meistens eher so in einem Verhältnis zueinander zu verstehen. Also wo ist was mehr, wo ist was weniger und was kann man eventuell dann daraus ableiten? Und das war eigentlich so die Motivation. Ist einfach ein sehr relevantes Thema aktuell.
Eure Studie ist ja auch eine repräsentative Studie. Und jetzt würde ich mich fragen, wie kann es sein, dass wenn ihr 4.384 Menschen befragt habt, aber in Deutschland 83,5 Millionen ungefähr leben, das sind ja nur 0,05% der Bevölkerung. Wie kann das eine repräsentative Studie sein?
Das ist eine häufig gestellte Frage und es ist auch ein häufiges Missverständnis, was da existiert, dass man eben Repräsentativität nur erreicht dadurch, dass man wirklich alle befragt. Aber YouGov macht sich eine sehr, sehr große Mühe, eben diese Stichprobe möglichst so zu gestalten, dass die in etwa genauso aufgebaut ist, strukturell, wie ganz Deutschland. Also da geht es dann um unterschiedliche Merkmale wie Alter, Geschlecht, Bildungsstand, Einkommen, aber eben zum Beispiel auch die letzte politische Wahl. Und so kann man dann eben quasi in diesem Sample mit knapp 4.400 Personen Deutschland so in einer Miniaturversion einfach mal nachbauen. Und ja, da gibt es relativ viel Evidenz dafür, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Also man muss tatsächlich nicht die meisten befragen. Tatsächlich sind wir mit knapp 4.400 Personen für Deutschland schon sehr, sehr gut besetzt. Also wahrscheinlich würde sogar die Hälfte für aussagekräftige, verallgemeinerbare Ergebnisse ausreichen.
Okay, die Studie fängt ja mit Menschen, die ab 18 sind. Darf ich fragen, warum ab 18? Hat es einen bestimmten Grund?
Geht vor allem auch darum, weil wir uns ja für politische Themen interessieren und in Deutschland halt die Wahl, vor allem die Bundestagswahlen ab 18 sind und entsprechend wir dort einfach die Wahlbevölkerung als Grundgesamtheit betrachtet haben. Es hat natürlich auch noch forschungsökonomische Gründe, also es ist einfach leichter, Volljährige zu befragen. Es gibt dann eben noch andere Gesetzeslagen, Datenschutzverordnungen, die bei Jugendlichen noch mal ein bisschen strenger sind, aber vor allem ist es eben die Überlegung, dass uns die Wahlbevölkerung, die deutsche und europäische Wahlbevölkerung interessiert.
Inhaltlich hattet ihr euch ja fünf Themenschwerpunkte
Genau.
rausgesucht. Magst du die einmal aufzählen und dann auch so beantworten, warum diese fünf?
Ja, also die Themenschwerpunkte, die sogenannten Themenfelder, das sind zum einen Zuwanderung, zum anderen das Thema Sicherheit, das Thema Klimawandel, das Thema Wirtschaft und Soziales und zuletzt noch das Thema Wertekonflikt. Und die fünf Themen sind einfach, da haben wir relativ viele Diskussionen eben im Team geführt. Es sind die fünf Themen nach unserem Dafürhalten, was einfach die Öffentlichkeit und den Diskurs der letzten Jahre in Deutschland am meisten beschäftigt hat. Also wahrscheinlich jeder kennt seit 2015 irgendwelche Diskussionen zum Thema Migration und Zuwanderung. Seit 2020 ist das Thema gerade Sicherheit mit Blick auf Russland und der Ukraine auch so groß wie nie. Das Thema Klimawandel ist quasi das Thema der jetzigen oder der zukünftigen Generationen. Wirtschafts- und Soziales ist eh das klassische Thema, wenn es um Politik und so also das traditionelle Links-Rechts geht und Wertekonflikt. Ja, da können wir uns einfach mal die USA anschauen. Da wird ja ein richtiger Kulturkampf drum gerungen und das schwappt ja dann alles auch ab und zu mal gerne zu uns rüber. Und deswegen ist das eben auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, einfach wie man sich mittlerweile zu so kulturellen Themen positioniert. Die werden ja immer wichtiger.
Es hat eure Studie ergeben, dass 81% der Menschen in Deutschland die Gesellschaft als gespalten wahrnehmen. Und da würde ich mich, wollte ich einmal fragen, kann es eigentlich eine nicht gespaltene Gesellschaft geben? Und gibt es da ein Problem, wenn eine Gesellschaft gespalten ist?
Es ist im Prinzip auch schon genau die richtige Frage, die dort gestellt wird, weil eine gewisse Art von Spaltung ist gerade in unserem Konzept von Demokratie und unserem Konzept von Gesellschaft, eben einer pluralistischen Demokratie, ja sogar wünschenswert. Also wir wollen nicht, dass einfach zu jedem Thema Konsens herrscht. Wir sind ja nicht in einem System, wo man irgendwie versucht, die Meinung prinzipiell zu mainstreamen und alle sollen nur noch das denken, was die Regierung sagt, sondern es ist ja im Prinzip in unserem System angelegt, dass es zu Diskussion kommt, dass es zu einer Kompromissfindung kommt. In Deutschland ganz besonders, weil alle unsere Institutionen sind im Prinzip darauf ausgelegt, zu so einer Form eben von Kompromissfindung beizutragen. Und deswegen ist die Frage, die dann daraus folgt, eigentlich, ab wann wird diese Spaltung oder dieses Gefühl von Spaltung zu einem Problem. Und du hast wahrscheinlich recht, wenn du sagst, es kann keine Gesellschaft geben komplett ohne Spaltung, aber es könnte eben zu einem Problem werden, wenn diese Spaltung immer weiter auseinandergeht. Also wenn es zu bestimmten Themen eben immer mehr Meinungen am Rand gibt und man entsprechend es immer schwieriger wird, miteinander ins Gespräch zu kommen, Kompromisse zu finden. Das, was man eben dann häufig sagt, wenn aus Gegnern Feinde werden. Also mit einem Gegner kann ich prinzipiell ins Gespräch kommen. Wenn ich allerdings der Meinung bin, ja, die Person hat eine falsche Meinung oder eine schlechte Meinung, die Person eventuell auch nur vertritt aus unlauteren Absichten, dann ist es vielleicht kein Gegner mehr, mit dem ich diskutieren kann, mit dem ich prinzipiell aber zumindest auf einer Ebene mich noch unterhalte, sondern wird es eben sehr, sehr schnell zum Feind. Und dann ist man in so einem dichotomen Weltbild, was ja einfach sehr, sehr schnell zu einem Problem werden kann, weil unsere Gesellschaft, wie vorhin schon gesagt, basiert eigentlich darauf, dass wir miteinander im Gespräch bleiben. Und wahrscheinlich ist es einfach dann diese Qualität, 81%. Und wenn man sich dann eben vor allem diese Themen mit der höchsten subjektiven Spaltungswahrnehmung anschaut, also das wäre ja dann vor allem mit einem deutlichen Abstand Zuwanderung, wo die Leute einfach das Gefühl haben, nicht mehr wirklich miteinander gut ins Gespräch zu kommen. Und das kann unter Umständen zu einem Problem für Gesellschaft werden.
Du hattest ja gerade schon ganz verschiedene Fachbegriffe angesprochen. Und mich würde interessieren, ihr habt ja in eurer Studie zwei verschiedene Arten der Polarisierung.
Genau.
Kannst du die einmal erklären?
Also wir haben genau zwei unterschiedliche Formen von Polarisierung. Wir haben zum einen die sogenannte ideologische Polarisierung. Das bezeichnet ganz einfach den Zustand, der beschreibt, wie stark sich politische Einstellungen und Meinungen innerhalb einer Gesellschaft voneinander unterscheiden. Sie kann eben gering sein, wenn Positionen nahe beieinander liegen, oder hoch, wenn sich deutlich getrennte Lager mit gegensätzlichen Ansichten gegenüberstehen. Also man kann sich das zum Beispiel so vorstellen, wenn man sich so eine Social-Media-Debatte anschaut und irgendjemand macht einen Post und dann gibt es sehr, sehr schnell häufig eben Leute, die darunter schreiben, aber nicht mehr wirklich sachlich, sondern einfach nur mit der größtmöglichen Maximaldiskforderung, und am Ende streiten sich da darunter alle. Dann ist das eine hohe Form ideologischer Polarisierung eventuell auch affektiver, dazu kommen wir aber gleich noch. Und ja, man spricht dann im Prinzip einfach von einer starken ideologischen Polarisierung, wenn sich zwei Gruppen zu einem Thema einfach völlig unterschiedliche Standpunkte zueinander vertreten. Zum Beispiel, da haben wir unterschiedliche Fragen beim Thema Klimaschutzmaßnahmen. Wäre der eine Pol, politische Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels gehen noch lange nicht weit genug, und der entgegengesetzte Pol wäre, die politischen Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels gehen schon viel zu weit. Und die höchste Form ideologischer Polarisierung wären eben, wenn 50% auf der einen Seite wären, 50% sagen, wir brauchen mehr Klimaschutzmaßnahmen, und die anderen 50% sagen, wir brauchen eigentlich gar keine, wir brauchen weniger Klimaschutzmaßnahmen. Dann würden wir von einer komplett total ideologischen Polarisierung sprechen. Das findet man natürlich so in der Gesellschaft eigentlich nie. Es ist natürlich immer ein bisschen differenzierter und es gibt viele Grautöne, aber genau das ist eigentlich auch so ein klassisches Beispiel: Klimaschutzmaßnahmen, wo die ideologische Polarisierung, also wo die Meinungen an den Extrempunkten, an den Rändern sehr, sehr hoch sind. Dann das Thema affektive Polarisierung. Da geht es viel, viel mehr darum, nicht wie die Meinungen verteilt sind, sondern wie man sich gegenüber von den Anhängern des unterschiedlichen politischen Lagers positioniert. Also ob man sich von ihnen emotional abgrenzt, ob man eben der Meinung ist oder ob man das Gefühl hat, dass man mit diesen Leuten nicht mehr gut umgehen kann. Und das messen wir bei uns über sogenannte Gefühlsthermometer, und da sollen Leute im Prinzip einfach sich positionieren, beziehungsweise das kann ich hier mal kurz raus suchen. Jede Person bewertet dabei einfach beide Gruppen, eben zum Beispiel den Pol der Klimaschutzmaßnahmenbefürworter und der Klimaschutzmaßnahmen Ablehnenden, und dann können sie eben sagen, ja, ich habe eher sehr kühle, eher schlechte, negative Gefühle dieser Personengruppe gegenüber oder eben sehr wohlgesonnen. Und wenn die Distanz dazwischen, wenn man die eine Gruppe sehr, sehr positiv und die andere Gruppe extrem negativ beschreibt, dann spricht man von einer hohen affektiven Polarisierung. Dann ist eben die Emotionalität zu diesem Thema sehr, sehr hoch. Und dann gibt es eben dieses Potenzial, dass Gegnerschaft zu Feindschaft wird. Ich hoffe, das war jetzt halbwegs verständlich.
Ja. Also ich hatte zuerst aufgeschrieben, noch hier im Fragenkatalog stehen lassen, ob es irgendwie so bestimmte Gruppen gibt, also Gesellschaftsgruppen, die so eher in die eine oder die andere Kategorie reinpassen. Aber so wie ich es jetzt verstanden habe, kann man theoretisch sowohl die ideologische als auch die affektive Polarisierung auf Themen anwenden oder direkt auf ganze Gesellschaften. Also mäßig von, dass ich zu einem Thema, wenn es jetzt um die Zuwanderung von Flüchtlingen nach Deutschland geht, dass ich das sowohl einmal in der affektiven Polarisierung mir anschauen kann, als auch in der ideologischen. Oder?
Genau, wir tun beides, eben zu Themen. Wir haben uns ja in unserer Studie 15 verschiedene Themen angeschaut. Die fünf Themenfelder habe ich vorhin schon vorgestellt, und zu jedem Themenfeld gab es dann im Prinzip drei Fragen. Und wir tun im Prinzip dann alles davon. Wir schauen uns zum einen an, wie ist die ideologische Polarisierung in diesen unterschiedlichen Themen. Da kommt dann raus, dass die höchste ideologische Polarisierung, also die größte Lagerbildung beim Thema Klimaschutzmaßnahmen, bei der Unterstützung der Ukraine und beim Thema der Integration von Zugewanderten existiert. Und dann schauen wir uns auch noch das Thema affektive Polarisierung an. Und da ist eben das interessante Finding, dass diese Rangfolge, die man bei der ideologischen Polarisierung, also bei der Lagerbildung gefunden hat, dass die Rangfolge nicht dieselbe ist bei der affektiven Polarisierung. Also da ist dann das Thema mit der höchsten Emotionalität, mit der höchsten affektiven Polarisierung, das Thema Zuwanderung allgemein. Wenn wir jetzt zurück zur ideologischen Polarisierung gehen, da war Zuwanderung allgemein auf dem letzten Platz. Also wir haben de facto bei dem Thema Zuwanderung allgemein kaum eine Lagerbildung. Das liegt auch in gewisser Weise daran, wie die Frage gestellt ist. Also die Frage dort ist eben, ob man die Zuzugsmöglichkeiten für Ausländer erleichtert werden sollten oder 10 die Zuzugsmöglichkeiten für Ausländer eingeschränkt werden sollten. Und wir haben schlicht und ergreifend, das muss man so konstatieren, kaum noch eine relevante Gruppe oder relevanten Teil in der Gesellschaft, die sagen, dass die Zuzugsmöglichkeiten erleichtert werden sollten. Die gehen dann meistens eher in die Mitte. Und dadurch kommt es eben, dass es kaum eine ideologische Polarisierung gibt, aber es gibt kein einziges Thema, was so stark affektiv polarisiert ist. Und das ist ja eigentlich eher ein kontraintuitives Finding. Man würde erstmal eventuell davon ausgehen, dass auch die Themen, wo es eine starke Lagerbildung gibt, eventuell die Themen sind, die dann eben auch eine hohe Emotionalität mit sich führen. Aber das können wir relativ gut zeigen, dass das nicht unbedingt der Fall ist. Also es gibt eben Themen, die überhaupt nicht, wo es eigentlich quasi Konsens gibt. Aber wenn man dann die Gefühle zu den unterschiedlichen Meinungsgruppen abfragt, dann gibt es dort die allergrößte Distanz.
Ist eine der zwei Polarisierungen, also ideologisch und affektiv, gefährlicher als die andere oder ist ungefähr equal?
Das ist jetzt im Prinzip eine Diskussion, da gibt es solche und solche Meinungen. Ich würde schon sagen, dass affektive Polarisierung eher das Potenzial hat, dass es eben zu so einer, dass es zu diesem Feindesdenken kommt, weil es eben den Affekt hat, weil es diese Emotionalität hat. Bei der Lagerbildung, bei der ideologischen Polarisierung kann man auch einfach eben Themen finden, die zwar sehr, sehr stark irgendwie ideologisch gespalten sind, aber wo es den Leuten im Prinzip ja emotional egal ist, dass die Leute anders denken. Und da ist wahrscheinlich dann eine Kompromissfindung deutlich leichter. Deswegen, wenn, würde ich davon ausgehen, dass affektive Polarisierung zumindest in seiner Extremform, weil ein bisschen affektive Polarisierung ist wahrscheinlich auch da für eine Gesellschaft gar nicht verkehrt, aber in seiner extremsten Form eben deutlich mehr das Potenzial hat, Schaden anzurichten, wenn es eben zu diesem Feindesdenken führt, wenn es eben am Ende ausschließt, dass Leute miteinander ins Gespräch kommen und man sich eben, ja, feindselig gegenübersteht.
Okay. Gab es denn bestimmte Gruppen, also so soziale, gesellschaftliche Gruppen, die man bei bestimmten Bereichen häufiger gesehen hat? Also, das ist jetzt alterstechnisch oder, keine Ahnung, sozioökonomischer Hintergrund? So.
Die gab es tatsächlich. Also wenn man sich über alle Themen gemittelt, also wir haben ja über 5 Themenfelder uns das angeschaut und haben uns danach aber eben auch nochmal angeschaut, wie sieht es denn aus über alle 5 Themen gemittelt? Also kann man dort einen allgemeinen Polarisierungsscore irgendwie berechnen? Und da sind Personen, die älter sind, männlich sind, mit einem niedrigen Einkommen, dann doch am stärksten affektiv polarisiert. Allerdings muss man sagen, die deutlich größeren Effekte sieht man bei den politischen Variablen, also bei der Selbsteinschätzung links-rechts. Da sind es vor allem rechte Personen, die die stärksten emotionalen Werte, also die stärkste affektive Polarisierung mit sich bringen. Linke sind auch überdurchschnittlich, aber dann doch noch deutlich weniger affektiv polarisiert als Rechte. Und das sieht man dann auch bei den Parteineigungen. Also die stärkste affektive Polarisierung mit deutlichem Abstand und bei eigentlich fast jedem Thema findet man bei der AfD, gefolgt von den Grünen. Und das sind eben auch so diese zwei zentralen Konfliktparteien, die sich ja häufig in der Debatte irgendwie gegenüberstehen. Also wenn wir uns an die letzte Bundestagswahl zurückerinnern, da wurde ja gerade von der AfD, in Teilen auch von der CDU, die Grünen wurden da ja quasi als Feindbild richtiggehend konstruiert, weil sie eben eventuell bei bestimmten Dimensionen einfach so grundsätzlich andere Meinungen vertreten. Und das können wir in unseren Daten eben auch wiederfinden, diesen Pol zwischen Leuten, die die Grünen gut finden und Personen, die die AfD gut finden, aber wie gesagt, etwas stärker oder deutlich stärker noch ausgeprägt bei den Personen der AfD.
Wer könnte denn am ehesten in unserer Gesellschaft etwas dagegen bewirken? Oder was könnte am ehesten das verhindern, dass es so stark auseinanderdriftet?
Das ist natürlich jetzt die 100-Punkte-Frage. Also, wenn ich dort eine wirklich überzeugende Antwort hätte, Wäre ich wahrscheinlich der Star in den nächsten Talkrunden. Und wahrscheinlich ist es, muss man so ehrlich sein, so einfach ist es nicht. Was ist es? Das geht ja dann häufig auch so in diese Richtung, wie kann man Polarisierung bekämpfen, wie kann man wieder depolarisieren. Und was dort häufig diskutiert werden, sind zum Beispiel eben so Fact-Checks, also einfach das Korrigieren von eventuell falschen Meinungen. Was eben auch gibt, ist so positiven Kontakt mit Personen, mit denen man normalerweise nichts zu tun hat. Alles das hat auch bestimmte Effekte. Die sind aber häufig sehr, sehr klein. Und man ist sich auch gar nicht so sicher, wie lang diese Effekte tatsächlich existieren. Deswegen, wenn man wirklich das Problem oder das Problem einer zunehmend gespaltenen Gesellschaft in den Griff bekommen möchte, dann muss man wahrscheinlich auch auf strukturelle Ursachen daran. Und dann gibt es einfach Ungleichheitskategorien. Das können ganz klassischerweise eben ökonomische, soziale Ursachen sein, die eben ein Biotop schaffen, was von Polarisierungsunternehmern, von Leuten, die eben sich für Polarisierung stark machen, weil sie eventuell davon profitieren, dann müsste man eben diese Umstände erstmal verbessern. Aber da kommt man dann im Prinzip vom Hundertsten ins Tausendste. Und ja, das wären dann ganz eigene politische Diskussionen, wie man diese Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft beheben und lösen könnte.
Also kann man eure Studie ungefähr als einen Anreiz an die Politik sehen, dass vielleicht mehr getan wird, um strukturelle Ungleichheiten abzuschaffen, zumindest.
Das ist eine Interpretationsmöglichkeit. Also, das schreiben wir jetzt so auch nicht in der Studie. Die ist jetzt eher auf einer beschreibenden Ebene. Also, wir schreiben einfach, was da ist. Wir machen im Prinzip Bestandsaufnahme, wie gespalten unsere Gesellschaft zu bestimmten Themen ist und vor allem auch, wie das halt im europäischen Vergleich ist. Was man dann daraus macht, das können sich Hörer bzw. Leser auch dieser Studie, können sich das selber überlegen. Und das, was ich jetzt gerade gemacht habe, war im Prinzip eine Interpretation oder ein Interpretationsangebot, wie man damit umgehen könnte.
Okay, dann danke zum inhaltlichen Teil. Ich würde dann fragen, so ihr habt die Studie jetzt gemacht und wahrscheinlich wird sie nächstes Jahr auch wieder gemacht. Wahrscheinlich, ja.
Ganz genau.
Wenn ihr die Studie nächstes Jahr wieder macht, welche Entwicklung erhoffst du dir?
Was ich mir erhoffe, im Idealfall, dass man eine geringere Form von eben dieser schädlichen affektiver Polarisierung sieht, die eben in so Feindseligkeit münden kann. Aber ja, das, was ich mir erwarte, also aktuell, wenn ich mir die öffentlichen Debatten darüber anschaue, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass wir weniger gespalten werden im nächsten Jahr. Also da würde ich jetzt nicht zu rosig malen wollen. Also ich hoffe einfach, dass wir interessante Daten haben, dass wir dann interessante Findings daraus produzieren können. Es ist ja auch ein Selbstzweck in gewisser Weise.
Okay, dann danke schön, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir meine Fragen zu besprechen. Dazu kann ich auch noch mal am Ende noch sagen, dass ich das Layout von eurer Studie sehr schön fand. Es war sehr angenehm, die zu lesen. Und das wäre jetzt auch die Möglichkeit, wo du am Ende noch was den jungen Zuhörern denn von uns was mitgeben könntest, wenn du was hast.
Oh, darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Dann ganz allgemein, interessiert euch für Politik? Das geht uns alle was an.
Dann danke dir. Ich kann es auch auf jeden Fall unterstreichen, Leute. Und trag dazu bei, dass unsere Gesellschaft ein bisschen zahmer wird. Und damit noch einen schönen Tag euch und bis zum nächsten Mal. Bye!
Tschüss.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.